Wir haben heute das Thema, was Jesus die Menschen fragt. Und Jesus hat Menschen Fragen gestellt, wenn sie zu ihm kamen. Er hat sie nicht einfach so angenommen. Er hat immer wieder gefordert, willst du? Und wenn sie zu ihm kamen, dann fragte er, willst du mir nachfolgen? Willst du dein Kreuz auf mir nehmen? Und so weiter. Einige der Fragen sind uns in der Bibel festgehalten. Ganz am Anfang der Heiligen Schrift ruft Gott die Menschen. Adam, wo bist du? Wenn wir gläubig werden, anfangen Gott zu suchen, da tauchen so viele Fragen auf, vor allem aus unserem Unterbewusstsein, die Fragen aus der Tiefe des Herzens, warum, weshalb und wieso. Und das sind die Fragen der Seele. Gott, der Schöpfer, er hat all diese Dinge in unser Leben hineingelegt. Ist ganz am Anfang von der Schöpfung, vom Ursprung her, diese Fragen stecken in uns drin. Das sind die uralten Fragen der Menschheit. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und Adam, wo steckst du? Was ist mit dir los? Wenn wir Gott suchen, finden wir zu uns selbst. Das ist das Erste. Denn Gott ist der Daseinende Gott, der in uns wohnt, durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Und ich habe mich gefragt, als ich Christ wurde, ist das wirklich alles? Das war eine tiefe Frage aus meinem Herzen. Was ich bisher erreicht habe, war das wirklich alles? Was ich bisher verwirklicht habe, war das wirklich alles? Was ich je erlebt habe, war das wirklich alles? Und was ich bisher gesehen habe, war das wirklich alles? Diese Fragen kommen von Gott, die kommen nicht nur von mir selbst, sondern kommen aus meinem Herzen. Ich wollte genau die Wahrheit wissen und die Wirklichkeit wissen. Ist das wirklich alles? Es ist bei Weitem noch nicht alles gewesen. Und ich bin immer noch auf der Suche und wir sind alles miteinander Gottsucher. Gott ist unser Schöpfer, wir sind seine Geschöpfe und die Sinnfrage, nach dem Sinn des Lebens und so weiter kommt von Gott. Der Mensch hat sich Gott entfremdet, sich von Gott entfernt, aber Gott sucht uns und diese Frage taucht in uns immer wieder auf. Die nächste Frage, die der Mensch sich stellt, ist, wer und was bin ich? Es ist die Identitätsfrage, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Und diese Fragen beschäftigen uns, solange wir leben. Diese Fragen muss unser Herz beantworten und das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das ist, was wir erfahren und man erlebt das Zeugnis und man bekommt ein Zeugnis nur dann, wenn man die Prüfung bestanden hat. Und dann ist man überzeugt, dann hat man die Note, man weiß ganz genau, so ist es. Die inneren Antworten haben direkte Auswirkungen dann auf unser Leben und es hat Konsequenzen. Und dann sagt Gott uns immer wieder, du sagst es. Das, was dein Inneres dir sagt, das ist wahr und das ist richtungsweisend. Nicht der, was der Mensch dir sagt oder was die Menschen dir sagen, sondern was du selbst sagst. Nicht was die Kirche, die Gesellschaft sagt, sondern was du sagst. Das ist die Wahrheit. In der Bibel, Prediger Kapitel 3, Vers 11 heißt es, Gott hat die Ewigkeit, also sich selbst, in unsere Herzen hineingelegt. Wir haben in uns die ewigen Antworten und die Frage nach Gott, die stecken in uns. Gott, wo bist du, wo warst du, als ich dich brauchte und dergleichen. Wer Jesus findet, der findet seine Identität wieder. Augustinus hat einmal gesagt in seinem Buch Bekenntnisse und er schreibt dazu, zu dir hin, Gott hast du uns erschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe in dir findet. Wenn Gott lange schweigt, dann will er mit uns reden und es ist höchste Zeit. Gott hat was uns zu sagen und Gott hat uns immer was zu sagen. Aber bevor Gott uns etwas sagt, fragt er uns. Das Herz fragt, warum bin ich so unruhig, warum bin ich so nervös, warum geht bei mir oftmals der Gaul durch. Warum? Gott hat uns zur Freiheit angelegt und er zwingt uns sich nicht auf, sondern er fragt uns liebevoll, geduldig, sanft, denn er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Nur wenn wir die Fragen beantworten, dann haben wir uns bekehrt, dann haben wir uns zu Gott hingewandt. In den Psalmen betet der König David, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und stelle mich auf dem richtigen Weg. Wenn Gott uns erforscht, dann stellen wir diese Fragen. Und er stellt uns die Fragen. Nicht wir, dass wir Gott Fragen stellen, sondern er ist Gott und er ist Herr und er fragt uns und wir antworten. Aber die Antworten sind alle in uns, von Gott hineingelegt. Gott will, dass wir selbst die Antwort finden. Das ist die beste Lösung und die beste Art, dass ich mitentscheide, so wie im Management. Da wird ein Problem angeschnitten und er soll den Eindruck haben, dass wenn wir das Problem behandeln und darüber reden, als wenn ich das Problem gelöst habe, als wenn ich die Antwort gefunden habe. Und Gott will, dass wir selbst drauf kommen und erfahren, um was es geht. In jeder Frage, ihr Lieben, ist auch eine Antwort, ist eine Lösung enthalten. Gott will, dass wir selbst drauf kommen, dass die Antwort meine Antwort ist, dass die Lösung meine Lösung ist, dass die Hilfe meine Hilfe ist und dass der Weg, den ich gehe, mein Weg ist. Ich habe es entdeckt, obwohl es dann Gottes Weg ist. Gott hat es einfach durch sein Monogramm in mein Herz hineingeschrieben. Und dass die Erkenntnis meine Erkenntnis ist. Gott hat dir und uns sein Leben gegeben und wir sollen danach ausleben und das tun, was Gott will. Und es muss unsere Entdeckung, unsere Erfahrung werden, auch wenn wir vieles nicht verstehen. Deshalb müssen wir uns entscheiden, was die Mitte unseres Lebens sein möchte. Wer die falsche Mitte wählt, der verliert sich selbst, der wird exzentrisch, der wird überspannt und übertrieben. Unser Ich ist auf Gott angelegt. Wer selbstsüchtig lebt, der verrennt sich, verliert sein Leben, entwickelt sich gegenteilig. Und Jesus sagt seinen Leuten, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Ganz einfach. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wer sein Leben verliert, der gewinnt es. Wenn du Gott erfahren willst, musst du genau das Gegenteil tun. Einfach übers Kreuz die Dinge sehen und übers Kreuz handeln. Also gegenteilig handeln. Alles, was dir der Verstand sagt, alles, was die Gesellschaft lehrt oder die Massenmedien sagen, alles, was bei den Menschen in ist, das musst du gegenteilig sehen. Einfach übers Kreuz. Auf der anderen Seite, einfach andersrum. Gottes Willen erkennst du nur, wenn du anfängst, das Gegenteil zu verwirklichen. Das, was oben ist, ist bei Gott unten und was unten ist bei Gott, das ist bei Gott oben. Du kannst dich verwirklichen und nur profilieren, wenn du deine Bestimmung verstanden hast und sie erreichst. Und die erreichen wir durch Demut, nicht durch Hochmut und nicht durch Stolz. Gott gibt dem Demütigen Gnade, nicht dem gesetzlichen Pharisäer oder den Gutmenschen. Ein gottgefälliges Leben entsteht durch den Heiligen Geist und durch Jesus. Durch Jesus, Jesu Nachfolge, wenn wir das sind, was Jesus ist und dort sind, wo Jesus ist und das tun, was Jesus tun würde, dann wird unser Leben von Jesus geprägt. Genau das Gegenteil, was die Menschen draußen denken. Viele Christen sind nur Namenschristen. Sie sind nicht von Jesus geprägt, von Jesus nicht gelenkt, von Jesus nicht geführt. Ihnen fehlt die Praxis. Das praktische Ausleben des Glaubens, der Nachfolge Jesu. Es gibt ein siegreiches Leben, nur in Abhängigkeit von Jesus. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, können wir siegreich und erfolgreich leben. Und deshalb, wir müssen unabhängig werden von anderen, von dem Denken und Wollen der anderen Menschen. Und wir müssen selbst draufkommen, was ist der Wille Gottes für unser Leben. Selbst wenn dem, was du willst, von Gott ist, wirst du erfahren, das ist die Wahrheit. Das bekommst du das Zeugnis des Heiligen Geistes und dergleichen. Wer Jesus nachfolgen will, heißt es, der verleugne sich selbst, was das auch immer ist. Der nehme sich selbst nicht wichtig, der schaue nicht auf sich selbst, der achte nicht auf sein Fleisch, sein Vermögen, seine Fähigkeiten, sein Können. Du darfst dich einfach Jesus ähnlich werden und nicht der Gesellschaft, dem System, deiner Umwelt. Du musst einfach immer fragen, was würde Jesus tun? Das ist eine große Frage, ist eine Frage des ganzen Christenlebens. Was würde Jesus tun? Wenn ich beleidigt werde, was würde Jesus tun, wenn ich übersehen werde, was würde Jesus tun, wenn ich ignoriert werde, was würde Jesus tun, wenn ich benachteiligt werde, verraten werde, verlassen werde, nicht verstanden werde, was würde Jesus tun, wenn ich nicht geliebt werde oder gehasst werde sogar, was würde Jesus tun? Denk drüber nach, du hast die Antwort in dir, die Antwort sagt dir, das würde Jesus tun. Und es zeigt sich bald, ob du in Jesus bist oder nicht, ob Jesus dir ausreicht oder nicht, ob wir uns an der Gnade Gottes genügen lassen oder nicht. Es zeigt sich ganz schnell. Es zeigt sich, ob wir von der Gnade der Menschen abhängig sind, noch ihre Anerkennung, ihren Lob brauchen, oder ob wir ohne der Ehre und Anerkennung der Menschen auskommen. Wir sind Kinder Gottes, weil Gott uns liebt. Selbst wenn wir nichts bringen und nichts sind, werden wir trotzdem von Gott geliebt. Wir sind so wie die Ziersträucher. Wir müssen nicht unbedingt ein Obstbaum, ein Birnbaum, ein Apfelbaum sein. Nein, es genügt, wenn ich ein Ziersträuchlein bin. Und der wahre Wert unserer Person hängt nur von Jesus ab. Wozu sind wir da? Für wen? Und weshalb? Unser Glaube hängt nicht von unseren Leistungen ab. sondern das, was Jesus in uns tun kann, in uns. Und das ist so wichtig. Seine Werke und seine Taten in uns geben uns unseren Wert, adeln und qualifizieren uns. Es reicht, unserem Leben wertvoll zu machen, indem wir einfach nur Jesus uns hingeben. Die Heiligen sind nicht vollkommene Menschen. Die machen Fehler. Wir nennen sie Heilige, weil sie für Gott da sind. Und genau das ist es der Fall. Heilige sind nur für Gott da und nicht mehr für die Welt, für die Gesellschaft oder für was auch immer immer sein mag. Heilige leben aus der Gnade. Und sie leben aus der Vergebung. Sie leben für das oder deswegen, was sie für Gott tun. Und die Fragen, die Jesus stellt, die stelle ich jetzt auch einfach hier aus den Evangelien in den Raum. In Johannes Kapitel 5, Vers 6 sagt der Herr Jesus, willst du gesund werden? Eine ganz ungewöhnliche Frage von Jesus. Der Mann liegt schon 38 Jahre lang in der Badeanstalt, wartet auf Hilfe und Heilung, hat immer keinen Menschen, sobald er sich das Wasser bewegt, und springt ein anderer vor ihm rein. Und deshalb er ist immer der Letzte und kommt zu spät. Willst du gesund werden? Was für eine Frage. Natürlich will der Mann gesund werden. In Wirklichkeit fragt Jesus, traust du mir zu, dass ich dich heilen kann? Traust du das mir zu? 38 Jahre lang lebt der Mann von der Hoffnung. Und es klappt nicht und es klappt nie. Jesus fragt auch uns, möchtest du die Arbeitsstelle finden oder eine Arbeitsstelle finden? Willst du gesund werden? Traust du mir das zu, dass ich das dir verschaffen kann? Möchtest du deine inneren Wunden heilen, deine Angstzustände beseitigen, deine Traurigkeit? Was für eine Frage, eine dumme Frage eigentlich, das weiß jeder, dass ich das will. Willst du gesund werden? Denn Jesus vergewaltigt niemand. Er fragt sie vorher. Er ist nicht so wie der Teufel, der sich aufdrängt und einfach die Hände auflegt und anfängt mit einem zu beten. Nein, er fragt, darf ich für dich beten? Darf ich dir helfen? Darf ich dir beistehen? Darf ich das? Und der, der das fragt, der ist auch derjenige, der es möglich machen kann. Können wir, wollen wir unser Problem wirklich ins Angesicht schauen, dann sollten wir zuerst mal auf Jesus blicken. Und er sagt uns, was geschehen und was passieren muss. Trauen wir ihm was zu? Eine weitere Frage, Matthäus Kapitel 16, Vers 15. Für wen halten mich die Leute, also Jesus? Und er fragt seine Jünger hier, und diese Frage ist auch ganz besonders an die Christen gerichtet. Jesus hat soeben erfahren, wie seine Zeitgenossen sich über Reinkarnation sich unterhalten und diskutieren. Herr, Jesus ist der wiederauferstandene Johannes der Täufer oder der Prophet Elia, steht ja auch in der Bibel. Der Messias kommt, aber zuerst muss der Elia kommen, oder er ist einer der Propheten oder Jeremia. Aber Jesus ist traurig. Er fragt, Menschen, ihr Jünger, meine Apostel, meine Auserwählten, habt ihr es nicht begriffen, wer ich wirklich bin? Ich bin der Sohn Gottes, den der Vater geschickt hat. Und er fragt seinen Jünger, für wen haltet ihr mich? Und da ist der voreilige Petrus, er schießt mit seiner Antwort heraus und sagt, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat es kapiert. Denn er hat Jesus erlebt und Jesus erfahren, er hat gesehen, wie Jesus Wunder wirkt und dass er alle Macht hat und dass er mit Jesus auf dem Wasser gehen kann und so weiter. Das ist die Frage. Kennst du Jesus? Kennst du ihn? Und wer ist Jesus für dich? Weiter fragt der Herr Jesus. Und noch eine krasse Frage. Viele Jünger haben ihn damals verlassen. Wir lesen Johannes Kapitel 6, Vers 67, weil er so hart predigte. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, zum reichen Jüngling. Und dann fragen die Jünger, wer kann überhaupt selig werden? Wer kann überhaupt gerettet werden? Wir haben ja verlassen und so weiter. Und dann, was wird uns dafür? Jesu Worte waren hart. Er schmeichelt nicht und schleimt nicht. Er hat erklärt, was ein echtes Leben ist, das ewige Leben mit Gott und was es bedeutet, mit Gott verbunden zu sein. Und er sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und das ist ihnen zu viel plötzlich gewesen. Die nur Wunder suchten, die nur Zeichen suchten, die nur Befriedigung suchten, die nur Brot suchten. Und viele wollen Jesus nicht haben, sie wollen nur seine Segnungen haben. Und nun bleiben nur noch die Apostel, die 12 Apostel übrig. Und dann fragt er sie, wollt ihr auch weggehen? Für viele war Jesus nichts anderes als nur ein Wunderwirker, ein Heiler oder ein Befreier. Und sie wollten keine Sache mit Jesus machen. An Jesus scheiden sich die Geister. Entweder für oder gegen ihn. Wir leben im Tal der Entscheidung, für oder gegen Jesus. Wollt ihr auch weggehen? Wieder eine direkte Antwort. Und wie konnte das anders sein? Unser lieber Bruder Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Deine Worte bringen ewiges Leben. Wir glauben und wissen ganz genau, dass du der bist, der von Gott gesandt ist und der ist uns begegnet. Johannes 6, Vers 68. Und nach der Auferstehung fragt der Heiland liebevoll den lieben Petrus, wo er den Herrn verleugnet hat, wo er versagt hat, wo er bei der Prüfung durchgefallen ist: Hast du mich lieb? Jesus will nicht mehr wissen als das: Hast du mich lieb? Wenn du Jesus liebst, bist du ein Geliebter Gottes, egal was passiert. So, liebe Jesus und gehe den guten Weg weiter. Einfach weiter. Und du bist in Sicherheit. Hast du mich lieb? Die Liebe zu Jesus gibt uns Halt. Die Liebe zu Jesus macht den Petrus zu einem Felsen. Und deshalb, schon in der Berufungsgeschichte, Johannes Kapitel 1, Vers 42, sagt Jesus zu Petrus, als er ihn beruft: Du bist Kephas. Und das heißt, du bist der Fels. Jesus nennt ihn als Felsen, obwohl das alles gar nicht war. Er war ein Waschlappen, ein Versager, eine Niete und so weiter. Aber er war ehrlich. Er liebte Jesus und er war Jesus treu. Als Jesus die Jünger fragt: Was sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus wieder, wie aus der Pistole geschossen: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Fleisch und Blut haben dies nicht offenbart, sagt der Herr, sondern der Geist meines Vaters. Und deshalb, wenn Petrus etwas sagt und Jesus bekennt, sagt er immer aus dem Geist heraus und nicht aus seinem Fleisch. Er war offen für die Offenbarung Gottes, hörte auf das Wort Jesu, war auch bereit, den Willen Gottes zu tun. Er stieg aus dem Boot auf Wort des Herrn. Er warf seine Netze aus auf Anweisung Jesu. Er war Jesus gehorsam. Und er hat gelernt, nichts von sich aus zu tun. Er war lernfähig. Und es ist so wichtig, wenn du einen Menschen kennenlernst oder mit ihm zusammengehen möchtest oder was tun möchtest, frag ihn und schau ihn an. Ist er noch lernfähig? Kapiert er noch was? Begreift er noch was? Lässt er sich was sagen? Unser lieber Petrus hat sich vom Heiland korrigieren lassen. Wir kennen jetzt seine Geschichte. Zuerst einmal sagte er: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ein paar Minuten später sagt er: Oh Herr, das widerfahre dir nicht. Und dann bekommt er dieses knallharte Wort vom Herrn zu hören. Das ist wirklich hart. Stell dir mal vor, ich würde das dir sagen: Satan, hinter mir. Jesus nennt den Teufel, den Petrus sogar Teufel, Satan, hinter mir. Und nach der Verleugnung des Herrn sehen wir, nach dem Versagen, nach dem Verrat, sehen wir Petrus dasteht, er heult und ist traurig und niedergeschlagen. Nach dem Versagen, nach dem Verrat, nach dem Misserfolg, nach dem geistigen Schiffbruch, nach dem schlechten Abschneiden in der Gegenwart Jesu, bei der Verurteilung, er war noch so tapfer, haut noch dem Malchus das Ohr ab. Er wollte Jesus verteidigen, er wollte zu seinem Wort stehen: Auch wenn dich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und dann ist er da als ein Versager, eine Niete. Und gerade aus diesem Versager, aus dieser Niete, macht Jesus den Petrus zum ersten Mann in der Gemeinde. Er wird Fels, er wird Führer der Gemeinde, ein Sprecher der Apostel, ein Klassensprecher. Und sein Misserfolg war eine göttliche Qualifikation. Jesus sagt: Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und Petrus ist durch Tiefen gegangen. Wer durch Tiefen gegangen ist, versteht die Menschen, kann auch anderen Menschen dienen, erreicht unerreichbare Höhen. Wer auf dem Boden liegt, erreicht den Himmel viel schneller. Erlebt die Güte und die Gnade Gottes. Bei Gott sind die Verlierer die Gewinner, die wahren Gewinner. Die Unfähigen sind Alleskönner. Die Habenichtse sind alles Habe. Denk an Paulus: Wir haben nichts und wir machen doch viel erreich. Diesen Versager Petrus, diesen Schwächling, hat Jesus, der gute Hirte, seine Herde anvertraut. Er sagt: Petrus, stärke die anderen, ermutige die anderen. Dieser Versager Petrus wurde zur Stütze für alle anderen Aposteln oder anderen Christen. Und er ist so natürlich, so ehrlich. Der gefallene Petrus, sein schwächer Glaube, wurde das Fundament für viele Gläubigen, darauf Jesus seine Gemeinde bauen will und sagt: Die Pforten der Hölle werden meine Kirche, meine Gemeinde nicht überwältigen. Und ich meine hier nicht die katholische Kirche und Rom und den Papst und all das drum und drum, was die sich nachher später einbilden. Jesus fragt einfach jeden Gläubigen: Hast du mich lieb? Wer will er von seinem Kind nicht wissen? Manchmal braucht es sehr viel Zeit, um diese Mitte in Jesus zu finden, dass er das Zentrum unseres Lebens ist und um uns zu der wahren Gottesliebe zu führen und zu gelangen, müssen wir durch Tiefen gehen, müssen wir versagen. Müssen wir Misserfolg haben? Müssen wir Niederlagen erleben? Und wer das gefunden hat, wer das durchlebt hat, wer das überstanden hat, der kann nachher in Sicherheit leben, hat guten Halt in seinem Leben, ist auf dem richtigen Weg. Wir sollten einfach die innere Stärke gewinnen. Und die gewinnt man nur durch Prüfungen. Und im Versagen erleben wir seine Liebe. Tut, er liebt mich immer noch, auch wenn ich Fehler gemacht habe. Er hat mich, der steht immer noch zu mir, er geht immer noch mit mir. Wenn du versagst, wenn du Fehler machst, Misserfolg hast, Niederlagen hast, Pannen und Pleiten erlebst, wenn du leidest und krank bist, und dann, wenn noch jemand zu dir steht, dann ist es eine echte Liebe. Eine echte Liebe. In guten Tagen kann jeder nett und freundlich sein. Aber in schlechten Tagen, wenn da jemand zu dir steht, das ist ein wahrer, echter Freund. Und den solltest du nicht so schnell verlieren. Liebt er dich, wenn du in Krisen bist oder durch Krisen gehst? Liebt er dich, wenn du nicht mehr so stark bist und nicht mehr das leistest und nicht mehr das produzierst, was man von dir erwartet? Steht er immer noch zu dir? Das ist ein Freund. Hilft er dir, wenn du wirklich Hilfe brauchst? Viele wollen an einem nur profitieren, aber Jesus sagt, Petrus, ich stehe zu dir. Ich stehe zu dir in dunklen Tagen und trüben Tagen. Liebst du mich? Fragte die ihn ganz besonders. Er glaubt an ihn. Aber das ist nicht alles. Er will nicht nur, dass man an ihn glaubt oder auf ihn hofft. Nein, er will, dass wir ihn lieben. Und der Herr Jesus lässt uns nicht fallen in dunklen Stunden wie eine heiße Kartoffel. Jesus nimmt die Versager an und schau die Gesellschaft Jesu an, die Menschen, die Jesus nachfolgten. Das waren lauter Versager, Zöllner, Fischer, die nichts gefangen haben oder was auch immer, die nichts erwartet haben. Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus steht im Hof des Pilatus, des hohen Priesters, und er verleugnet seinen Herrn. Ja, so habe ich Jesus nicht gesehen, so elend, so demütig, so geschunden. Oder er liebt ihn nur als den Wundersmann, der die Schwiegermutter heilt, als den Messias, der Israel erlösen sollte. Aber der Herr fragt ihn, Petrus, liebst du mich als den Verachteten, als den Verkannten, als den Verlassenen, als den Verurteilten? Liebst du mich? Petrus, liebst du mich als den Schwachen, den hilflosen Jesus, der da im Hof des hohen Priesters steht? Es ist nicht der gleiche Jesus. Und deshalb sagte, diesen Mann kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest, Mädel. Petrus, liebst du mich als den, den man als einen Verbrecher behandelt und als Gotteslästerung beschuldigt? Liebst du mich als den Gekreuzigten, der nicht vom Kreuz herabsteigt, der nicht alles tut, was die Menschen erwarten, der sogar den letzten Schrei ausstößt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Gottverlassener, liebst du mich immer noch als diesen einen, der die Missetat der Welt auf sich geladen hat, für alles schuldig ist? Wir haben eine falsche Vorstellung von Gott. Petrus hat erlebt einen ohnmächtigen Jesus, einen Gefangenen, der sich gefangen nehmen lässt. Der ist noch vollmächtig, als er verhaftet wird und sagt, ich bin es. Da fallen die Kriegsknechte der Römer und der hohen Priester wie tot zu Boden. Aber jetzt ist nichts mehr von dem. Petrus, liebst du mich, den die Juden so ablehnen und hassen? Am liebsten hätten sie ihn gesteinigt noch. Liebst du mich? Und Jesus fragt, wer mich bekennt und sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Petrus hat seinen Herrn verleugnet. Den kenne ich nicht. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Den verstehe ich nicht. Und deshalb muss er auch dreimal bekennen, ob er diesen Jesus kennt und liebt und zu ihm steht, der total anders ist, als wie er sich vorgestellt hat. So einen Jesus hat er sich nicht vorgestellt. Das hat er nicht von ihm erwartet, dass er sich so verhält, ohnmächtig, schwach und elend. Für solch einen Jesus hätte er sich nie entschieden, hätte nie alles verlassen, wegen diesem Schwächling, Feigling, so wie er ihn jetzt sieht und erlebt. Jesus fragt ihn nochmals, liebst du mich? Liebst du mich, auch wenn du nichts von mir hast? Wenn ich dir nichts tue, wenn ich nichts in deinem Leben bewirke, wie viel ist Gott wie ein goldenes Kalb, ein Wunscherfüller, ein Zauberer, der aus allem noch das Beste macht und noch etwas aus dem Hut hervorzaubert, so ein Nothelfer? Und Petrus wird gefragt, liebst du mich, auch wenn ich deine Gebete nicht erhöre, und deine Wünsche nicht erfülle? Liebst du mich, auch wenn alles anders kommt, als du gedacht hast? Liebst du mich, wenn all deine Pläne von dir, von mir durchkreuzt werden? Liebst du mich, auch wenn alle dich verlassen und von dir nichts mehr wissen wollen, nur wegen mir, und dich verspotten und verachten? Und liebst du mich, weil du mit mir keine Karriere machen kannst, keine Erfolge hast? Liebst du mich, auch wenn du als Versager dastehst am Ende deines Lebens? Wer zu Jesus gehört, der muss sich von allen menschlichen Vorstellungen lösen und verabschieden. Petrus, liebst du mich mehr als alle anderen Aposteln? Und das hören wir und das sehen wir, was Jesus uns Menschen fragt, uns Christen, ganz besonders uns denen oder von denen, die wir ernst machen wollen im Glauben. Gott will unser Leben, ganz gewiss, aber er will, dass wir ihn lieben und nicht nur hoffen und glauben. In 1. Korinther 13 lesen wir Glaube, Hoffnung, Liebe, und die Liebe ist das Größte. Alles andere bleibt auf der Strecke, nehmen wir gar nicht mit in den Himmel. Durch den Glauben können wir den Himmel nicht verdienen, aber nur durch die Liebe. Und da in 1. Korinther 13 steht, da hört alles auf, was nicht Liebe ist. Weissagen hört auf, Zungensprache hört auf, Wunderwirken hört auf, sogar der ganze Humanismus hört auf, selbst wenn ich meinen Leib verbrennen lasse, auch das hört auf. Unser Leben muss nicht nur aus Glauben und Hoffnung bestehen und bestimmt werden, sondern allein aus der Liebe. Liebst du mich? Die ganze Frömmigkeit reicht für die Ewigkeit nicht aus. Das Weissagen, Opfer bringen, Wunder wirken, alles erkennen, alles verstehen, alles begreifen. Selbst wenn ich mein Leib verbrennen lassen würde und ich Asche werde, das reicht für die Ewigkeit und Jenseits nicht mehr aus. Und deshalb fragt der Auferstandene, also im Jenseits, den Petrus, als er wieder auferstand und dem Petrus begegnet ist, liebst du mich? Das Schöne dabei war, der Herr Jesus, als er auferstand, hat gleich den Frauen gesagt, und grüßt mir lieben den Petrus bitte. Der lebendige Heiland will nicht deinen Glauben und nicht deine Hoffnung sehen, er will deine Liebe sehen. Liebst du mich, auch wenn du nur Nachteile hast wegen mir? Auch wenn du verzichten musst um meines Namens willen? Liebst du mich, wenn all deine Hoffnungen nicht erfüllt werden? Liebst du mich, wenn deine Ideale nicht verwirklicht werden? Und liebst du mich dann, auch wenn dein Glaube nicht funktioniert, wenn deine Oma, deine Mutter, dein Vater, dein Mann, deine Kinder, deine Familie, dein Hund und dein Kater nicht geheilt werden und sterben? So viele liegen auf ihr Boden, auf Angesicht. Ich kenne da jemanden, der hat für seinen Hund gebetet, und weil der Hund nicht geheilt wurde, kam er 4 Wochen nicht in der Versammlung, war so beleidigt, weil Jesus sein Gebet nicht erhört hat. Liebst du mich, auch wenn du meine Hilfe nicht erlebst und meine Hilfe nicht zu dir durchkommt oder anders kommt, als du dir das ausgemalt hast oder dir zusammengereimt hast? Liebst du mich, auch wenn du dich blamiert hast, zu Schanden geworden bist? David betete, als das Kind von der Beersheba geboren war und der Prophet sagte, das Kind wird sterben. Dann betet er, lies mal Psalm 51, er betet, tut Buße und das Kind stirbt doch. Und vielleicht bist du auch so einer, tut Buße, betet auf den Knien, verschmachtet, weint und es passiert doch nicht, wie du gehofft hast. Petrus, liebst du mich, auch wenn deine Schwiegermutter nicht geheilt wird? Die ist damals geheilt worden. Jesus will die echte, wahre Liebe haben, dass man ihn trotz der Enttäuschungen liebt, wenn man sich selbst an ihm ärgert, dass man ihn nicht verlässt und nicht von ihm geht. Und diese Liebe zu Jesus ist ganz was anderes als das, was die meisten Christen sich vorstellen. Wir lieben Gott nicht nur als unseren Versorger, als Brotgeber oder was auch immer ist. Liebst du Gott nur, wenn er dich versorgt? Wir sollten lernen, wir gehen schweren Zeiten entgegen. Wir sollten Gott lieben, selbst wenn er uns verhungern lässt. Und ich denke nur an die vielen Leute, die im KZ gegangen sind und dort verheizt und vergast worden sind. Viele liebe Menschen, die Gott geliebt haben, gottesfürchtig waren, ehrlich waren, die sind in den Tod gegangen und Gott hat ihnen nicht geholfen. Liebst du Gott? Wenn es dir so geht wie beim Hiob, alles wird dir geraubt, dir wird alles genommen, dir bleibt nichts mehr übrig, du verlierst alles, alle Leute kritisieren dich und nörgeln an dir rum. Du bist so wie ein Hiob, der einfach hilflos da liegt auf dem Boden und kratzt seine Wunden. Und dieser Hiob sagt, mein Erlöser lebt, ich halte mich an Gott fest. Er hat Gott geliebt und er war gottesfürchtig und der Teufel hat ihn geprüft und getestet auf Herz und Nieren, ob er Gott wirklich liebt oder nur wegen den Segnungen. Petrus, liebst du mich ganz, wirklich ehrlich, aufrichtig, anders als die anderen, als die Masse der Christenheit, als der Durchschnitt der Christenheit? Petrus, liebst du mich, auch wenn ich dich behandle wie ja den letzten Dreck, wenn du durch die Hölle musst, durch die Tiefen musst, durch die ganzen Ängste hindurch musst, liebst du mich, wenn ich dich da nicht bewahre, sondern dich da durchlaufen lasse? Petrus, liebst du mich immer noch, wenn sogar dein Leib verdirbt und verschmachtet und wenn du immer mehr abbaust, liebst du mich, wenn es mit dir immer mehr bergab geht? Und wir kennen ja diese Geschichte von Petrus, als er Rom verlassen sollte wegen der großen Verfolgung in Rom. Plötzlich steht der Heiland ihm auf der Via Appia und sagt, wo war das? Wo gehst du, Petrus? Wo gehst du? Ja, ich flüchte, ich fliehe. Und als er dann Jesus begegnet ist und Jesus sagt, und ich gehe jetzt nach Rom und zu sterben, nochmals zu sterben, dann wusste er, was Sache ist. Liebst du mich, Petrus, wenn du behindert wirst, wenn dich ein anderer gürtet, wenn du ein Pflegefall wirst? Und ich muss dir die Wahrheit sagen. Wir gehen alle den natürlichen Weg. Wir werden nicht jünger. Wir werden kränklicher, gebrechlicher. Das ist der Lauf der Dinge. Das ist unser Leben. Liebst du mich, auch wenn die Tage kommen, die dir nicht mehr gefallen? Wenn du gepflegt werden musst? Und Petrus, liebst du mich, auch wenn deine Persönlichkeit sich anders entwickelt, als du dachtest? Liebst du mich, auch wenn man dich pflegen muss und fremde Leute, ja, sogar deinen Hintern abputzen müssen, dich baden müssen, dich einkleiden müssen, dich gürten müssen? Das hat der Herr Jesus ihm gesagt. Liebst du mich, wenn es in deinem Leben nicht mehr so rund läuft, wie es bisher? Ist alles, wir können leicht an den lieben Gott glauben, an den Herrn Jesus glauben, wenn alles glatt geht, wenn wir alles haben, weil wir uns, wenn Probleme auftauchen und die tauchen auf, sind unvermeidbar. Wenn du die Welt nicht mehr erkennst, liebst du mich dann trotzdem noch? Wenn alles so verschwommen ist, deine Augen nicht mehr mitmachen, deine Organe nicht mehr mitmachen, dein Herz nicht mehr mitmachen, deine Füße nicht mehr mitmachen, wenn du nicht mehr rauskommst, die Sonne nicht mehr siehst, wenn du sogar deinen Verstand verlierst, Parkinson, Alzheimer, Demenz und was auch immer ist, der Mensch ist sterblich. Bedenke, dass wir sterben müssten. Auch viele Christen, die haben eine falsche Vorstellung von Jesus und folgen diesem Jesus nach, solange es gut geht. Halleluja, preis dem Herrn. Aber weh uns, wenn wir dann was anders erleben müssen und was anders kauen müssen und Nüsse knacken müssen. An einen falschen Jesus glauben so viele Menschen und sie merken irgendwie, ich habe einen falschen Jesus geliebt. Petrus, liebst du mich? Diese Frage stellt der Herr Jesus heute an uns, an jedem Einzelnen von uns. Was machen Christen durch? Was durchleben sie? Sie fangen im Alter, wenn die bösen Tage kommen, wenn die Dinge kommen, anders kommen, als du gedacht hast, fangen sie an zu zweifeln und fragen sich, du, das muss alles Bluff gewesen sein, das war alles vergeblich und umsonst. Und Jesus will wissen, ob wir ihn lieben, auch wenn wir schwere Wege gehen müssen, wenn wir seine Gedanken nicht verstehen. Und meine Bibel sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Viele Menschen verstehen Gott nicht, so wie die alten Israeliten. Sie fangen an, mit Gott zu hadern. Warum hast du uns rausgeführt? Und Gott sagt, ich habe nicht Gedanken des Leides mit euch. Nein, ich habe Gedanken des Friedens. Ich will das Beste für euch. Aber vieles verstehen wir nicht, denn die Wege Gottes sind anders als unsere Wege. Ohne der Liebe zu Jesus wird ich die Wege Gottes nicht verstehen in unserem Leben. Warum, weshalb und wieso? Warum Gott dieses und jenes zulässt? Warum uns dies und jenes genommen wird? Warum wir von dem und dem erlöst werden? Und zwar mit Macht und Gewalt uns genommen und geraubt wird. Und da ist die Frage, wieder diese alte Frage von Petrus. Peter, liebst du mich? Die Liebe zu Jesus ist eine Entscheidungssache, eine Herzenssache. Es kann uns niemand abnehmen, das muss ich selber entscheiden und mit mir selber klarkommen damit. Liebe ich wirklich Jesus? Ist Jesus wirklich die Mitte meines Lebens? Das, was Jesus den Petrus fragt, fragt er mich tagtäglich. Und tue ich das, was ich tue, aus Liebe zu Jesus? Predige ich aus Liebe zu Jesus? Oder nur um Gewinnswillen, nur um Ehrewillen, nur um Erfolg, um Anerkennung? Gebe ich aus Liebe zu Jesus? Gehe ich in die Gemeinde aus Liebe zu Jesus? Höre ich sein Wort aus Liebe zu Jesus? Diene ich Gott und den Menschen aus Liebe? Ich habe nichts vom Leben und nichts von Jesus und nichts von der Ewigkeit, wenn ich nicht aus Liebe gedient habe. Alles ist vergeblich, alles ist vergänglich. Glaube, Hoffnung und all das andere hört auf. Nur Liebe bleibt. In der Heiligen Schrift heißt es, was nützt es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Und Jesus fragt uns, ganz ehrlich, sei doch ganz ehrlich, du musst mir nicht nachfolgen. Wollt ihr mich verlassen? Ihr könnt auch weggehen von mir. Ihr müsst mir nicht nachfolgen. Aber wenn du was vom Leben haben möchtest, dann fang an, es mit Liebe zu tun. Und frag nicht immer, was bringt uns? Diene mir, liebe mich und so weiter. Auch wenn du keinen Erfolg siehst und so weiter, wenn du nicht weißt, wie es morgen weitergeht. Das ist so wichtig. Viele fragen sich, was bringt es uns, wenn ich Jesus nachfolge? Was springt mir dabei raus? Und so viele wollen nur Erfolg haben, nur Segen haben und nur Heilung haben. Und dann merken sie und stellen fest, ja, das ist gar nicht so. Es kommt alles ganz anders. Der Herr Jesus nimmt uns vieles weg. Und ich habe von Sunder Singh eine Geschichte gelesen. Und er schreibt in einem seiner Bücher und er sagt, bei uns in unserem Leben ist es so wie in der Liebe. Als er sich verliebte und nimmt als Beispiel ein Mädchen, der Bräutigam beschenkt das Mädchen und schenkt Ringe, schenkt Kleider und. Und dann kommt die Hochzeitsnacht und dann kleidet sie aus, zieht sie nackt aus, er will sie nackt haben. Und genau so ist auch, Gott will uns nackt haben, ohne den Materiellen, dem Irdischen. Was bleibt uns in dieser kurzlebigen Zeit? Das, was von Herzen kam und das, was aus Liebe entsprang. Jesus fragt, was hat ein Mensch davon? Von seinem Ego, von seiner Sucht, von seinem Streben, von seinen Leistungen, von seinem ganzen Perfektionismus. 1967 haben die Beatles ein schönes Lied gesungen. Ich mag dieses Lied, auch wenn es von den Beatles ist. Liebe, Liebe, Liebe. Und da ist eine Sache und ein Satz drin, das, wo ich hängen geblieben bin. Alles, was du brauchst, alles, was der Mensch braucht, ist Liebe. Alles, was der Mensch braucht, ist Liebe. Und die Frage ist nur, welche Liebe? Es gibt so viele Lieben auf dieser Welt. Materielle Liebe, Freundschaft, Liebe, sexuelle Liebe, alles mögliche, fromme Liebe. Er fragt nach der ersten Liebe, die ursprünglichen Liebe. Und einer Gemeinde in Ephesus lässt er sogar schreiben, eine Urgemeinde, ich habe was gegen dich, weil du die erste Liebe verlässt. Jesus sucht, erste Liebe, hast du mich lieb? Lieber Heiland, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke für die Predigt. Ich danke, dass wir diese Predigt ins Netz setzen dürfen und können. Es ist eine harte Predigt, eine ernste Predigt. Herr Jesus, du fragst uns. Wir wollen manchmal dich fragen. Und wir haben so viele Fragen an dich. Aber hier fragst du dich, uns Menschen, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Oma, dein Geld, deine Arbeit, dein Erfolg, dein Versagen, deine Niederlagen und auch die guten Segnungen, die Gemeinde, den Pastor, hast du Jesus lieb? Das ist diese große Frage und diese Frage möchten wir jetzt um Gottes Gnade bitten dass und der Frage nachgehen durch den Heiligen Geist. Hilf, dass wir diese Antwort finden. Ja, Herr, du weißt alle Dinge. Amen.